Herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der wir uns mit einem weiteren Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils befassen, der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute. Und da lehnen wir uns heute weit aus dem Fenster und tun das in bester Tradition, nämlich in gut Konziliare, in der zentralen Quadriga, wie das mal genannt wurde, also unter den vier Konstitutionen, lehnt sich, um im Bild zu bleiben, unser heutiger Text wirklich arg aus dem Fenster und das mit ganzer Emphase und im vollen Bewusstsein der Waghalsigkeit dieses Unterfangens. Und so wundert es gar nicht, dass Gaudium et Spes sowohl in der Entstehungs- als auch Wirkungsgeschichte, sagen wir es so sicher, mit am aufregendsten ist. Kurz und knapp, wir reden hier nicht von Peanuts, sondern von Basics, ein wesentlicher Text für das Selbst- und Weltverständnis der Kirche seit nunmehr 50 Jahren. Und das tun wir heute mit jemandem aus der Generation Konzil, wie es im Titel eines Buches heißt, für das unser heutiger Referent Jörg Splett auch einen Beitrag verfasst hat. Und das müssen wir hier auch erwähnen, untrennbar mit dem Konzil verbunden ist der Name Karl Rahner, dessen Assistent Jörg Splett war. Übrigens auf Rahners ausdrückliche Anfrage. Er wollte nämlich, und das führt wiederum zu einer weiteren Besonderheit dieser Sendung, einen Philosophen bei sich am Institut. Und so denkt heute Jörg Splett oder mit Jörg Splett heute zwar jemand, der durchaus Theologie treibt, über diesen Konzilstext Gaudium et Spes nach, aber er tut das eben immer als der Philosoph, der er ist. Und so freuen wir uns und sind wir dankbar, dass sich Jörg Splett die Zeit nimmt für diese Sendung. Wir haben ihn telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Danke, dass wir Sie in dieser Sendung ein wenig befragen dürfen zu diesem Text. Sie sind seit 2005 ja emeritierter Professor der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, aber dennoch weiterhin im aktiven Unruhestand. Wer das Programm auch auf dem Internetauftritt der Philosophisch-Theologischen Hochschule verfolgt, weiß, wie viele Termine Sie haben. Professor Splett, eine Pastoralkonstitution, Verhältnis von Kirche und Welt. Warum war das eigentlich angezeigt in der damaligen Zeit? Warum gab es einen solchen, ja auch als Konstitution durchaus mit einer besonderen Bedeutung aufgeladenen Text?
Ich meine, der Hintergrund war die Situation, wie es ja auch der Johannes der 23. benannt hat, dass er sagt, wir müssen zeitgemäß werden, das heißt nicht uns vom Geist der Zeit anstecken lassen, aber wir müssen mit den Menschen der Gegenwart ins Gespräch kommen, nachdem aus verschiedensten Gründen das im Jahrhundert vorher eben eher so aussah, als würde sich die Kirche und ihre Lehre bis hin übrigens auch in die Philosophie und die Scholastik hinein, der Gegenwart gegenüber eher abmauern, einmauern und sagen, das ist eine Flut und eine Gefahr und eine Veränderung, der wir uns entgegenstellen müssen. Und jetzt eben dieser Gedanke, wir müssen auf neue Weise versuchen, diese Menschen zu erreichen, denn man kann ja von jedem und zu jeder Zeit eigentlich was lernen. Man muss den anderen kennenlernen, um mit ihm dann wirklich reden zu können, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht auch aufnimmt, was wir zu sagen haben. Denn die Verkündigung ist ja tatsächlich der die erste Aufgabe der Kirche.
Jetzt erstaunt es ja schon, auch im Titel dieser Konstitution taucht es schon auf, die Kirche in der Welt, Kirche und Welt. Gut, wenn Sie Konzilsväter über Kirche sprechen, dann traut man Ihnen da eine enorme Kompetenz zu. Die wissen, wovon sie reden. Das sind allesamt gestandene Theologen, Bischöfe. Jetzt ist aber das Wort Welt da drin. Und das ist ja auch gerade in der Philosophie auch der Zeit ein sehr aufgeladener Begriff. Wie muss ich mir das in der Bedeutung des Konzils vorstellen? Was meinen die Konzilsväter, wenn sie von der Welt sprechen?
Wenn sie von der Welt reden. Ich vielleicht ist am hilfreichsten, sich klarzumachen, dass dieses Dokument vielleicht am stärksten französisch geprägt ist von all den Texten. Und dann versteht man, wenn in Paris gesagt wird, tout le monde, das sind halt die Leute in Paris. Also der Begriff ist nicht eigentlich so sehr theologisch. Das wissen wir ja, dass es da zwei Grundbedeutungen hat. Einmal die Welt als das von Gott Geschaffene und einmal vor allen Dingen im Johannesevangelium immer wieder die Welt als der Bereich des Gott und Christus gegenüber Feindlichen und Verschlossenen. Das ist hier zunächst mal nicht gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich, sind die Leute von heute.
Also quasi die Straße, der Marktplatz, das Wirtshaus und die U-Bahn.
Ja, und die Leute in den Wohnungen. Also an sich ist ja so ein Text dann immer auch nochmal, oder sagen wir mal, die Verkündigung wird zwar auch allgemein und für alle gemacht, aber an sich zielt sie ja immer auf den Einzelnen, denn der muss es hören, dessen Gewissen muss erreicht werden und dessen Herz geöffnet.
Und dieser Einzelne ist, wie das auch in dem Sprachgebrauch der Texte des Konzils ist, der Mensch von heute. Was dringt uns da für ein Menschenbild entgegen?
Eben, worin grenzt sich's ab? Man hat ja früher so einigermaßen grob gesagt, wir teilen das ja ein, Antike, Mittelalter, Neuzeit. Und da hat man gesagt, das Thema in der Antike ist eigentlich die Welt, der Kosmos mit Menschen und Göttern und all dem, was sich dort bewegt. Das Mittelalter ist bestimmt von Gott und in der Antwort auf Gott hin, unter der Führung vor allen Dingen eben der Theologie. Und die Neuzeit ist dann die Zeit des Menschen. Da geht es um den Menschen. Deswegen wird da auch dann erst die philosophische Anthropologie zum Beispiel begründet. Wir haben die Frage nach dem Menschen, die Reformatoren fragen nach dem gnädigen Gott und nicht mehr nach Gott überhaupt. Und auch innerhalb der katholischen Seite sieht es so aus, wenn man schaut, die Konstitution etwa von Ignatius, wo er sagt, es geht natürlich alles zur Ehre Gottes, aber wenn man dann den Text liest, geht es darum, also die Seelen zu gewinnen und sie zu retten und sie dazu zu bringen, auch wieder in der Richtung auf den Himmel zu marschieren. Also der Mensch im Mittelpunkt in gewisser Weise.
Mhm. Gaudium et Spes, über die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen wir hier heute. Wir sind verbunden mit Professor Jörg Splett. Professor Splett, wenn jemand wie Sie so einen Text, die Konstitution Gaudium et Spes, nach geraumer Zeit wieder liest, was entdeckt er da?
Ja, sicher in einem ersten Punkt, dass es tatsächlich ein Text ist, der jetzt schon 50 Jahre alt ist. Das heißt, damals war eine andere Stimmung des Aufbruchs, der Zukunftserwartung, sodass man das immer wieder lesen kann, dass dann zum Beispiel gesprochen wird von starken Veränderungen, aber dass dann zugleich dazu immer der Ausdruck kommt, das seien Wachstumskrisen. Es wird also nicht mehr so sehr gesagt, das sei jetzt ein Verfall oder ein Rückgang, sondern es war damals dieser Gedanke des Aufbruchs, wie das ja auch schon der Titel zeigt, Gaudium et Spes, also die Freude und die Hoffnung, die dort anklingt. Es gibt ja diese vier Grundaffekte von der Antike her an, von den Menschen, nämlich Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Und die Frage ist schon, wie ordnet man die an? Damals hat man es so gemacht und fängt an eben mit Freude und Hoffnung und dann kommen erst Trauer und Angst. Wahrscheinlich würde man heute eher so formulieren, wenn nicht im Bewusstsein mancher Leute überhaupt die negativen Begriffe zuerst dran stellen, also Trauer und Angst, so doch sicher eher dächte ich ein positives und ein negatives Wort. Also entweder Freude und Trauer, das wäre so die gegenwärtige Einstellung, oder die Weise, wohin geblickt wird, Hoffnung und Angst. Dass das so auftaucht. Ich meine, es gibt doch auch in einem dieser Schweizer Kanonis, taucht das auch auf. Und da ist es auch ein bisschen anders angeordnet, nicht in der Form. Also das ist, glaube ich, das Erste, was einem auffällt, dass man sieht, was für ein Schwung und Aufbruch das war. Und wenn man das ja noch erlebt hat, wie ich es ja mitbekommen habe, dann entsprach das auch den damaligen Vorstellungen. Also einmal diese Kräfte, die hier sahen, jetzt wird alles neu und möglich und wir bringen das hin. Auf der anderen Seite die kontrastierenden Gruppen, die gesagt haben, wir wollen doch nicht zu viel ändern und wir müssen aufpassen und müssen schauen, wie das ist, sodass, wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich dieser Text eine unglaubliche Vorgeschichte hat. Und wenn man auch guckt, so die Kommentare, die Leute, die dazu geschrieben haben, dann über das Konzil, haben immer wieder betont, dass gerade bei diesem Text die Vorgeschichte, die 8 Entwürfe, die da im Laufe der Zeit gemacht worden ist, dass die eigentlich noch interessanter sind, als was dann hinterher herauskam. Schon deswegen, weil das, was dabei herauskommt, für den, der die Vorgeschichte auch ein bisschen angeschaut hat, eben sich darstellt als ein Kompromisspapier zwischen diesen beiden, ich möchte nicht gerade sagen Lagern, obwohl ich finde, dass wir in der Kirche zu viel Lagerdenken haben, deswegen müsste man das beseitigen, aber es ist halt da. Das Gegeneinander der Gruppierungen war doch sehr lebhaft und sehr scharf.